Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu Vogelstimmen und Vögel-News. Hallo Fabian, ich begrüße dich ganz herzlich. Fabian ist mein Co-Host sozusagen bei jeder Vögel-News-Episode. Wie geht es dir heute, Fabian?
Doch, soweit ganz gut. Könnte ein bisschen länger hätte ich schlafen können, aber sonst.
Ach ja, wem geht es nicht so? Der Sommer nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Es wird schon merklich kühler. Heute Morgen waberte hier über das Gewässer hinter meinem Haus schon der erste Nebel. Und bevor ich aufgestanden bin, so richtig, habe ich erstmal das Fenster im Schlafzimmer zugemacht. Hast du auch schon Herbstfeelings, Fabian?
Ja, schon. Also wir hatten jetzt die Woche morgens unter 10 Grad hier. Es war dann entsprechend kühl und es ist morgens vor allem auch schon, finde ich, noch sehr lange dunkel. Also ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, dass ich morgens jetzt wieder im Dunkeln zur Arbeit fahre, aber irgendwie, ja.
Ja, genau, mir geht es abends so, auf einmal ist es wie ausgeknipst draußen. Bis vor kurzem hat man noch bis 23 Uhr im Garten auf der Terrasse gesessen und jetzt ist es schon vor 21 Uhr eigentlich so schummrig, dass man reingehen möchte. Genau, mit dem Herbst beginnt aber auch wieder die schöne Zeit des Vogelzuges, nachdem die Brutaktivitäten und die Sommervögel langsam abreisen, treffen wir jetzt auch wieder Vögel an bei uns, die wir das ganze Jahr über nicht sehen, nämlich diejenigen, die sich jetzt auf den Weg in den Süden machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder rauszugehen und Vögel zu beobachten. Jetzt bewegen wir uns aber mit meiner ersten Meldung von Deutschland nach Südmexiko. In Südmexiko gibt es nämlich Schwefelquellen, in denen riesige Fischschwärme leben, und zwar die Schwefelguppies. So nennen sich die, und die schwimmen aufgrund des höheren Sauerstoffgehaltes ziemlich direkt unter der Oberfläche dieser Schwefelseen. Und die heißen gar nicht Schwefelguppies, sondern die heißen Schwefelmollies. Da habe ich jetzt die Fische aus meinem Aquarium, aus dem Aquarium meiner Kindheit miteinander verwechselt. Wir hatten nämlich sowohl Guppies als auch Mollies, wie viele andere Menschen, die Süßwasseraquarien haben. Das sind, glaube ich, beides sehr beliebte Fische. Wie dem auch sei, die Schwefelmollies schwimmen ziemlich direkt unter der Oberfläche, weil der Sauerstoffgehalt da höher ist. Das macht sie aber auch anfällig für Räuber natürlich, weil Vögel, die darauf spezialisiert sind, Fische zu fangen, natürlich lieber Fische fangen, die an der Oberfläche schwimmen, als diejenigen, die in tieferen Bereichen eines Gewässers ihren Lebensraum finden. Und natürlich haben diese Mollies einen Abwehrmechanismus, und zwar reagieren sie als Schwarm mit Schockwellen, die sich durch diesen Schwarm bewegen und damit Wellen an der Wasseroberfläche erzeugen und es dann Beutegreifern schwieriger machen, einzelne Fische aus diesem Schwarm zu erbeuten. Es gibt natürlich Vögel, die sich auf dieses Verhalten spezialisiert haben, und die nehmen diese Abwehrreaktion natürlich nicht einfach hin, sondern haben Strategien entwickelt, trotzdem an Fische zu kommen. Und zwar gibt es da zwei unterschiedliche Strategien. Es gibt einmal zwei verschiedene Eisvogelarten, die sich auf diese Schwefelmollies spezialisiert haben, und dann den Schwefelmaskentyrann, der sich ebenfalls auf diese Fische als Nahrungsquelle eingestellt hat. Während die Eisvögel eher Fische aus den Randbereichen versuchen zu fangen, wo der Fangerfolg zwar deutlich geringer ist, aber auch die Reaktion des Schwarmes viel schwächer ausfällt, wählt der Schwefelmaskentyrann normalerweise eine andere Strategie. Und zwar versucht er mit besonderen kurzen und schnellen Überflügen den Schwarm quasi aus dem Hinterhalt zu erwischen und direkt aus der Mitte des Schwarmes, wo die stärksten Reaktionen erzeugt werden, Fische zu erbeuten, bevor der Schwarm mit seiner Laola-Welle oder seinem Abwehrmechanismus überhaupt beginnen kann. Das ist ganz klar. Es gibt ein sogenanntes Wettrüsten zwischen Beutegreifern und ihrer Beute. Das ist ein evolutionärer Mechanismus, damit die Beutetiere natürlich weiterhin überleben und aber auch die Beutegreifer an ihre Nahrung kommen können. Was jetzt so besonders an dieser Entdeckung ist, ist, dass offensichtlich der Fischschwarm so etwas wie ein kollektives Gedächtnis hat. Und zwar erinnern sich nicht nur die einzelnen Individuen an vorherige Angriffe, sondern der gesamte Schwarm reagiert nach einem Angriff mit viel heftigeren Reaktionen auf den nächsten Angriff. Das nennt man Priming und das ist aus verschiedenen anderen biologischen Bereichen bekannt, zum Beispiel vom Immunsystem. Wenn man eine Krankheit bereits durchgemacht hat, dann reagiert das Immunsystem beim nächsten Kontakt mit der Krankheit viel, viel heftiger und kann so einen Angriff viel schneller abwehren. Und so etwas machen diese Fischschwärme auch. Wenn sie bereits einen Angriff überstanden haben, dann reagieren sie bei der nächsten kleinen Störung mit einer viel heftigeren Reaktion und senken so das Risiko, dass weitere Fische aus diesem Schwarm erbeutet werden, ganz erheblich. Das ist eine interessante Erkenntnis, denn bisher konnte man nicht belegen, dass es sowas wie ein Schwarmgedächtnis überhaupt gibt. Wahnsinnig interessant, was an diesen besonderen Schwefelquellen in Mexiko herauszufinden gewesen ist.
Jetzt interessant zu wissen, ob es dieses Schwarmwissen auch bei Vögeln gibt, aber vermutlich ja schon, ne?
Also würde ich jetzt mal tippen, da gibt es ja ähnlich kollektive Verhalten. Also wer schon mal so größere Starenschwärme gesehen hat und gesehen hat, wie ein einzelner Organismus agieren, da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es da anders ist.
Das ist auf jeden Fall spannend und gerade für Vogelfreunde und Vogelfans natürlich dann auch interessant zu beobachten. Und für all diese Vogelfreunde habe ich jetzt auch was Schönes, denn der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, die Euro-Banknoten bekommen einen neuen Look. Zum ersten Mal gibt es eine vollständige Neugestaltung seit 2002, also schon eine ganze Zeit lang her, dass da mal was Neues gemacht wurde. Aber jetzt durften Designerinnen und Designer aus ganz Europa Entwürfe nach Vorgaben bereitstellen und aus denen hat die EZB eine Vorauswahl getroffen. Aktuell habt ihr noch die Möglichkeit, bis zum 21.09. Feedback zu diesen Designs abzugeben. Und zwar gibt es zwei verschiedene Themenbereiche, nämlich einmal europäische Kultur und einmal Flüsse und Vögel. Und damit wären wir hier wieder bei unserem Thema, denn es gibt tatsächlich Designs mit Vögeln, die für uns alle mit Sicherheit die interessanteren sind.
Und es gibt ganz verschiedene Gestaltungsformen und die sind wunderschön. Die müssen Sie sich unbedingt einmal ansehen. Ich habe mich auch schon durchgeklickt und meinen Favoriten bereits gewählt.
Genau, also mal am besten auf die Website der EZB gehen. Da kann man sich die insgesamt 10 verschiedenen Designvarianten ansehen und seine Meinung im Multiple-Choice-Verfahren dazu abgeben. Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen Banknoten wird dann der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen und sich dabei auf verschiedene Informationen stützen, aber eben auch auf die Bewertungen aus den Umfrageergebnissen. Das heißt, je mehr Leute sich für die Vogeldesigns aussprechen, desto größer sind dann auch die Chancen, dass wir irgendwann mit Euro-Banknoten bezahlen können, auf denen Vogelmotive abgedruckt sind. Hilft uns allen vielleicht auch weniger Geld auszugeben, denn ich meine, wer will diese schönen Vogelmotive aus der Hand reichen?
Ja, das stimmt. Die sehen wirklich, wirklich wundervoll aus. Es handelt sich dabei natürlich nur um heimische Vogelarten, beziehungsweise europäische Vogelarten natürlich. Da ist der Eisvogel beispielsweise dabei, da ist der Mauerläufer dabei. Wir stellen einen Link zu der Abstimmungsseite in unsere Shownotes. Sie können da direkt draufklicken und bitte mit abstimmen, damit wir alle ein bisschen mehr Vielfalt in unsere Geldbörsen bekommen.
Das wäre schön. Am liebsten mit Vögeln.
Am liebsten mit Vögeln, wobei natürlich die europäische Kulturhistorie und die Persönlichkeiten, die darauf abgebildet sind, auch nicht zu verachten sind. Da ist beispielsweise Marie Curie mein persönliches großes Vorbild. Da gibt es natürlich auch Berechtigung, sich dafür zu entscheiden. Aber wir machen natürlich naturgemäß für die Vogeldesigns Werbung. Da fällt mir jetzt gar keine passende Überleitung zu meinem nächsten Thema ein, aber ich kann nur noch einmal wiederholen, dass mir ja ganz besonders die Intelligenzleistung und kognitiven Fähigkeiten von Vögeln am Herzen liegen und sie mich auch ganz besonders interessieren. Und ein Modellorganismus, der von Forschenden immer wieder herangezogen wird, ist die Taube für solche Untersuchungen von kognitiven Leistungen von Vögeln. Und zwar haben jetzt Forschende sich damit beschäftigt, wie Tauben lernen, mal wieder. Also da haben wir auch schon einige Male drüber berichtet, welche Lernfähigkeiten Tauben haben. Und es ist relativ früh schon etabliert worden in der Verhaltensforschung, und zwar 1898 durch den US-amerikanischen Psychologen Edward Thorndike, dass Belohnung bestimmtes Verhalten bei, vor allem bei Wirbeltieren, verstärkt. Das heißt, wird ein bestimmtes Verhalten durch irgendeine Form von Belohnung, beispielsweise ein Leckerli, ein besonders positiver Reiz oder etwas anderes belohnt, dann verstärkt sich dieses Verhalten mit der Zeit und Abweichung und Varianz im Verhalten nimmt ab. Wir kennen ja alle auch beispielsweise den berühmten Pavlovschen Effekt, wenn man einen Hund darauf konditioniert, dass jedes Mal eine Glocke läutet, wenn er Futter vorgesetzt bekommt, dann gibt es da eine gewisse Konditionierung, und so in etwa oder ganz ähnlich funktioniert auch die Konditionierung durch positive Verstärkung. Genau, und jetzt haben Wissenschaftler sich überlegt, wie sie das an Tauben untersuchen könnten, inwiefern Belohnung das Verhalten von Tauben beeinflusst. Und sie haben Tauben verschiedenfarbige Knöpfe vorgesetzt, und wenn diese Knöpfe in welcher Kombination auch immer 5-mal betätigt worden sind, gab es für die Taube eine Belohnung. Man kennt solche Untersuchungen eigentlich so, dass es nur bei dem Drücken einer bestimmten Knopffarbe oder einer bestimmten Knopfkombination eine Belohnung gibt. Dass das funktioniert, ist auch schon lange untersucht. Aber in diesem Falle wollten die Forschenden wissen, was passiert, wenn Tauben eine beliebige Reihenfolge und eine beliebige Abfolge verwenden können, um an eine Belohnung zu kommen. Und die Hypothese dazu war, dass Tauben oder dass jedes Individuum eine bestimmte Abfolge erlernen würde und auch diese Abfolge beibehalten müsste, wenn Tauben ähnlich der Vorhersage lernen würden. Erstaunlicherweise fanden die Forschenden aber heraus, dass die Tauben ganz unterschiedliche Knopfkombinationen verwendeten, und zwar, nachdem sie herausgefunden hatten, dass es irrelevant ist, welche Kombination sie verwenden, verwendeten die meisten Tauben bei jedem Versuch eine andere Kombination oder eine Varianz der vorherigen. Und so schlossen die Forschenden daraus, dass die Neigung zur Vielfältigkeit und zu vielfältigem Verhalten vermutlich ein evolutionärer Vorteil ist. Denn wer eine gewisse Verhaltensvarianz hat, kann natürlich auch auf sich verändernde Umweltbedingungen viel, viel besser reagieren.
Wie leite ich denn da jetzt über, Mann? Ja, nee, ich kriege keine schöne Überleitung, aber ist ja wurscht. Wir gehen einfach zur nächsten News über.
Ja, genau, Überleitungen sind nicht unsere große Stärke.
Nee, heute irgendwie nicht. Und zwar geht es um Feuchtgebiete. Feuchtgebiete sind ja nicht nur wichtige Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern erfüllen auch zentrale Funktionen für Wasserhaushalt, Klima- und Hochwasserschutz. Und klar, gerade Wasserhaushalt spielt aktuell ja dann doch eine große Rolle. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier wird immer mehr verboten, das Trinkwasser zum Gießen und was weiß ich zu benutzen.
Also bei uns geht es noch einigermaßen, aber hier fährt schon seit geraumer Zeit mal wieder die Elbfähre nicht. Da muss ich nochmal Werbung machen tatsächlich, wo ich gerade mal am Drücker bin, sozusagen. Wir haben hier nämlich ein massives Problem mit der Elbquerung, dafür werden 2 Fähren eingesetzt und die fahren bei Niedrigwasser nicht. Also wir hätten gerne eine Brücke, und wenn Sie sich dafür einsetzen könnten, dass wir hier eine zusätzliche Elbbrücke bekommen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Also es geht noch, aber es ist natürlich auch spürbar, dass in ganz Europa Dürre herrscht.
Ja, wenn man bei euch dann eine Brücke baut, hoffe ich aber, dass man wenigstens darauf achtet, dass die Feuchtgebiete nicht gestört werden. Denn das sind wertvolle Ökosysteme, und ohne regelmäßige Pflege breiten sich in diesen Ökosystemen vielerorts Gehölze aus, wodurch dann die offenen Feuchtlebensräume verloren gehen. Nun haben Forschende untersucht, wie sich diese zunehmende Ausbreitung von Weidengebüschen auf die Vogelwelt und auch das Nahrungsangebot auswirkt. Dafür wurden 3 typische Lebensräume an Gewässerufer miteinander verglichen, nämlich einmal die Schilfröhrichte, dann niedrigwüchsige Seggensümpfe und dichte Weidengebüsche. An insgesamt 27 verschiedenen Standorten wurden Vögel erfasst und die Biomasse wirbelloser Tiere als Maß für das Nahrungsangebot bestimmt. Dabei wurde festgestellt, dass die höchste Vielfalt an Vogelarten in Schilfröhrichten zu finden ist. Weidengebüsche beherbergten zwar ebenfalls vergleichsweise viele Arten, aber ihre Vogelgemeinschaften waren wesentlich weniger abwechslungsreich. Bedrohte und auf Feuchtgebiete spezialisierte Arten, die fehlten dort komplett. Also statt einer vielfältigen, standorttypischen Artengemeinschaft dominierten also ähnliche und weit verbreitete Arten. Die niedrigwüchsigen Seggensümpfe, die wiesen zwar geringere Artenzahlen und Vogeldichten auf, unterschieden sich in ihrer Artzusammensetzung jedoch besonders stark voneinander. Das heißt, sie können trotz vergleichsweise weniger Arten einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt des gesamten Feuchtgebietes leisten. Überraschend dabei ist die Erkenntnis, dass die Vogeldichte mit steigender Biomasse wirbelloser Tiere tatsächlich abnahm. Also man erwartet ja eigentlich mehr Nahrung, mehr Vögel, aber das wurde hier so nicht bestätigt. Das deutet darauf hin, dass die Beziehungen zwischen Lebensraumstruktur, Nahrungsangebot und Vogelvorkommen komplexer sind, als wir bis jetzt angenommen haben. Das heißt, man kann nicht einfach nur pauschal sagen, viel Nahrung, viel Vögel und wenig Nahrung, wenig Vögel, sondern man muss das gesamte Konstrukt betrachten, um das Ganze auch besser verstehen zu können. Und was uns das Ganze zeigt, ist, dass die zunehmende Verbuschung von offenen Feuchtgebieten die Vielfalt der Lebensräume verringert. Das heißt, wir müssen Feuchtgebiete erhalten und entsprechend sollte man dann auch nicht böse sein, wenn in solchen Feuchtgebieten dann mal gearbeitet wird. Oftmals wird ja gesagt, die Lebensräume werden zerstört, wenn dann da Büsche entfernt werden oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich dient es dazu, die offenen Lebensräume, die so wichtig sind, zu erhalten.
Ja, viele Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und so ist es dann tatsächlich auch mit der Pflege von Feuchtgebieten oder anderen Standorten, die möglicherweise nur erhalten werden können, wenn es einen gewissen menschlichen Eingriff gibt. Leider regeneriert sich die Natur in unserer vielfältig genutzten Kulturlandschaft nämlich nicht mehr so, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Genau.
Ja, genau. Jetzt suchen wir wieder eine Überleitung.
Ja, wir suchen jetzt wieder eine Brücke zum nächsten Thema. Genau, bei Abnahme der Vielfalt kommen wir zu einer Art, die schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Da wurde die Vielfalt nämlich auch ganz erheblich reduziert, nämlich auf der Insel Mauritius. Und wenn du in den letzten Folgen aufgepasst hast, lieber Fabian, dann weißt du, dass es jetzt um den Dodo geht. Den hatten wir nämlich auch schon einige Male und auch da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Denn jetzt haben Forschende der kanadischen Universität of Lethbridge sich den Schädel des Dodos mal ganz genau angeguckt. Und jetzt stelle ich dir erstmal eine Frage, Fabian. Wusstest du, dass der Dodo eine Taube ist?
Nicht bevor du es mir jetzt gesagt hast.
Siehst du, der Dodo gehört nämlich zu den Tauben und so haben sich die Forschenden diesen Schädel angeguckt und den in einem Computertomographen untersucht und zwar an der Oxford-Universität und haben ein 3D-Modell erstellt und es mit 36 weiteren Taubenarten, unter anderem auch der ausgestorbenen Schwesterart des Dodos von Rodriguez, das ist eine Nachbarinsel, und die heißt Rodriguez Solitaire, verglichen und ganz Erstaunliches herausgefunden. Wir haben vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass es vermutlich falsch ist, den Dodo als plumpen, langsamen und dummen Vogel darzustellen, so wie er in vielen zeitgenössischen Berichten von Seefahrern dokumentiert worden ist. Und leider gibt es nämlich nur wenige Berichte echter Naturforschender aus diesem Zeitraum, als der Dodo tatsächlich noch gelebt hat. Denn die Forschenden haben jetzt festgestellt, dass im Vergleich das Gehirn des Dodos und auch die Anordnung der Augen und der verschiedenen Gehirnareale darauf schließen lässt, dass der Dodo vermutlich ein relativ kleines Sehzentrum hatte und deswegen auch nicht besonders gut gucken konnte. Daraus lässt sich schließen, dass er vermutlich dämmerungsaktiv war, dass er vielleicht wie der Kiwi besonders gut riechen konnte, denn die einzelnen Gehirnareale weisen nämlich relativ wenig Ähnlichkeit mit den Hirnarealen der verglichenen Taubenarten auf. So könnte der Dodo die einzige bekannte nachtaktive Taube der Erde gewesen sein. Und vielleicht hat er sogar vor dem Eintreffen der Menschen mit den großen Schildkröten auf der Insel Mauritius konkurriert. Die sind etwa zeitgleich mit dem Dodo zusammen ausgestorben, denn auch diese wurden erbarmungslos gejagt und als Nahrungsquelle verwendet. Und so könnten die Schildkröten tagaktiv und der Dodo nachtaktiv gewesen sein. Auch schon frühere Studien hatten gezeigt, dass der Dodo ein eher agiler Vogel gewesen sein muss, der zu Fuß seine Heimat durchstreift hat und auch nur saisonal bedingt plump und eher kräftig, um hier nicht ins Bodyshaming zu verfallen, gewesen ist. Und zwar zu der Zeit, wenn es darum ging, das einzelne Küken zu versorgen. Später im Jahr nahmen die Vögel dann vermutlich schnell wieder ab und konnten sich wieder schnell und flink durch die Nacht bewegen.
Ja, hier lernt man auch immer irgendwas Neues.
Ganz genau. Und gerade der Dodo ist ja auch ein Sympathieträger, ähnlich wie der Kakapo. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir beziehungsweise bei den Hörerinnen und Hörern aussieht. Ist hier so ein Insider bei uns geworden. Ja, der Kakapo. Mhm. Also vielleicht lernen wir über den ja bald auch nochmal was Neues. Der kommt ja auch in schöner Regelmäßigkeit und Häufigkeit in diesem Podcast vor.
Beim Dodo habe ich letztens erst wieder einen Bericht gelesen, dass es Pläne gibt, den über Klonversuche zurückzuholen. Also den haben wir mit Sicherheit hier auch nochmal als Thema irgendwann.
Garantiert. Da sind wir ganz gespannt. Das gibt mir so ein bisschen Jurassic Park Vibes, wobei ich vom Dodo deutlich weniger Angst als vom Tyrannosaurus habe. Da bin ich ganz gespannt, was uns da noch erwartet.
Ja, ebenso. Und worauf ich auch gespannt bin, das ist, jetzt haben wir mal eine schöne Überleitung, das ist die diesjährige DOG-Tagung.
Oh, da kann man auch drauf gespannt sein.
Die findet vom 16. bis zum 20. September in der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz statt. Also für mich diesmal ein Heimspiel tatsächlich hier in Rheinland-Pfalz. Und auch wenn das offizielle Anmeldefenster mittlerweile zwar bereits abgelaufen ist, gibt es noch die Möglichkeit für alle Interessierten, sich beim Tagungsbüro direkt vor Ort noch für die Tagung anzumelden. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch noch so Zusatzangebote wie Mittagessen oder Exkursionen dazu buchen. Das zeigt sich dann aber vor Ort. Das heißt also aber auch, schnell sein lohnt sich. Also möglichst früh dann beim Tagungsbüro aufschlagen am 16. September. Man hat auf der DOG-Tagung die Möglichkeit, sich Vorträge rund um die Vogelwelt anzuhören. Also im Prinzip das, was wir hier machen, nur nochmal wesentlich detaillierter und zu viel mehr Themen. Es gibt dieses Jahr zahlreiche Vorträge zur Ökologie, zum Zugverhalten, zum Naturschutz und natürlich auch zur Ornithologie allgemein. Damit wird also ein breites Spektrum abgedeckt und zahlreiche Pausen und ein Posterabend erlauben regen Austausch und Diskussion, aber natürlich auch Kontaktpflege. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Vogelwelt von Rheinland-Pfalz, eben weil die DOG in Mainz stattfindet. Für all die, die noch nie auf so einer DOG-Tagung waren, die findet jedes Jahr woanders statt, in den letzten Jahren unter anderem in Augsburg, Wien und Erfurt, jetzt eben in Mainz, und jeweils spielt die jeweilige Region dann natürlich auch eine entsprechende Rolle im Vortragsprogramm. Wir vom Aula Verlag sind auch vor Ort mit einem Büchertisch und natürlich auch mit unserem schönen Vögelmagazin. Das kann man sich vor Ort angucken, im besten Fall auch mitnehmen. Und
abonnieren.
Und abonnieren, genau. Und ja, wenn der ein oder andere Zuhörer hier vielleicht sogar interessante Themen hat, kann man ja vor Ort dann auch gerne mal drüber sprechen, ob man vielleicht auch mal einen Artikel in dem Magazin veröffentlichen kann. Oder wenn ihr Fotografien habt, wir brauchen immer was für einen Fotowettbewerb.
Oh ja, also, auf jeden Fall, Fotowettbewerb. Da stellen wir auch noch mal einen Link in die Shownotes. Wir brauchen Ihre Bilder. Ihre Schnappschüsse, Ihre wundervollen Aufnahmen mit einer kleinen Entstehungsgeschichte und den Daten wie Verschlusszeiten, Blende und so weiter, und freuen uns da über zahlreiche Zusendungen. Es gibt einen kleinen Preis zu gewinnen, und ja, wer vielleicht nicht für den Fotowettbewerb ausgewählt wird, wir veröffentlichen auch in jedem Jahr quasi ein Best-of aller Zusendungen. Also da gibt es einen fantastischen Kalender, den der Fabian zusammenstellt, aus allen Zusendungen für den Fotowettbewerb. Ja. Also mitmachen lohnt sich in jedem Falle.
Genau, man hat absolut nichts zu verlieren. Und wenn man noch nicht das passende Equipment hat, um Fotos zu machen, zumindest die letzten Jahre waren auf den DOG-Tagungen auch Optikhersteller. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr der Fall ist. Da kann man dann verschiedene Optik testen. Ja, gerne vorbeikommen, also zur Tagung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Auf der Website findet sich das Tagungsprogramm. Und wir freuen uns dann auch, wenn der ein oder andere mal an unserem Stand vorbeikommt.
Definitiv. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Es lohnt sich, also wenn Sie am übernächsten Wochenende noch nichts vorhaben, dann informieren Sie sich doch, ob Sie da kurzfristig noch reinrutschen können in diese Tagung. Einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.